Also erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, dass ich euch was erzählen darf aus dem Wort Gottes und aus meinem persönlichen Leben, unserem persönlichen Leben als Familie. Ich knüpfe vielleicht nochmal an Harald und Bärbel, unseren Dienst, den wir tun. Unsere Arbeit ist vielleicht die etwas andere Missionsaufgabe. Wir sind so eine Art Transporter oder Taxifahrer für Missionare. Wir tun also selten zu den Leuten direkt predigen oder ihnen das Wort Gottes nahe bringen oder Bibel übersetzen oder so, sondern wir unterstützen die Leute, die eben diese Arbeit machen, die da in dem Busch leben mit den Leuten und die Bibel studieren und versuchen, die Sprache zu verstehen von diesen Leuten, um das dann in ihre Sprache zu übersetzen. Also wir sind ein Teil, genau wie ihr ein Teil seid in unserem Leben, indem wir uns finanziell unterstützt. Vielen Dank für eure Unterstützung und auch, was ihr im Gebet leistet. Harald hat schon gesagt, wir legen großen Wert auf Gottes Wort in unserem Leben, weil wir wissen, dass es eine Zusage und Verheißung ist für unser Leben, und wir legen auch sehr großen Wert auf Gebet, Unterstützungen. Und wir haben schon manche Situationen in Äthiopien erlebt, wo wir gewusst haben, okay, Gott, danke, dass du da bist. Kurze Zeit darauf später ruft meine Mutti dann am Telefon an und sagt, hey, ist alles klar bei euch? Ich muss gerade für euch beten. Und es war Sekunden nach einem Fastunfall, Frontalzusammenstoß mit einem Eselskarren oder so. Also wirklich, das sind einfach nur so kleine Beispiele, wo wir wissen, dass wir getragen sind durch Gottes Gebet. Wer uns nicht kennt, wir haben einen Infotisch dann im Café, wo wir Bilder ein wenig ausgestellt haben über die Arbeit, die wir getan haben in den letzten 3 Jahren. Hinten ist auch noch kleine Kärtchen noch. Wenn ihr finanziell meint, ihr wollt uns unterstützen oder auch im Gebet, könnt ihr das ankreuzen. Genau, so schauen die aus. Danke, Bärbel. Die alten sind nicht mehr aktuell. Genau. So kurz zu unserer Arbeit, die wir machen. Dann vielleicht noch kurz, ich bin eigentlich immer derjenige gewesen, der gern hier in den Reihen saß und die Predigt gehört hat. Harald von Säge, Lenny, wer auch immer hier vorne stand, hat mich in der Zeit, wo ich hier die 3 Jahre gewohnt habe, in Nürnberg, immer sehr ermutigt und gestärkt. Und ich hoffe, dass ich das heute mal andersrum machen kann. Ich denke, es ist eine Herausforderung, die Predigt. Und mein Wunsch und mein Gebet ist, dass ihr es nicht nur hört, sondern dass ihr es mit offenem Herzen aufnehmt und dass es auch auf guten Boden fällt und Frucht bringt. Und ich denke, das ist jedem sein Wunsch, der hier vorne steht. Lasst mich am Anfang beten. Ihr könnt dann auch noch ein Video, zeige ich euch auch noch, das war nicht alles. Herr Jesus, ich danke dir für diese Gemeinde hier. Ich danke dir für Every Nation Nürnberg, Herr. Ich danke dir für die Leidenschaft. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der kommt und gekommen ist heute, Herr, um dein Wort zu hören. Vater, und nur durch deinen Heiligen Geist, Herr, nur durch dein Wirken, Herr Jesus, kann ich hier vorne stehen und dein Wort reden und können auch die Zuhörer dein Wort aufnehmen. Vater, weil das ist diese Magie, diese Spezielle, Herr. Wir sind nicht irgendein Verein und treffen uns da bei schönem Wetter und lassen uns zuschwitzen, Herr, sondern wir sind hier, um von dir zu hören, damit unser Leben verändert wird, Herr. In Jesu Namen. Amen. Und da geht der Dank an euch, dass ihr wirklich die Zeit geopfert habt, um hierher zu kommen, in diese Räume, bei so einem wunderschönen Sonntagmorgen. Wir sind rausgefahren hier von Lisas Eltern, waren wir über Nacht, und die Fahrt über sieht man Motorradfahrer draußen rumfahren, früh am Morgen, Fahrradfahrer draußen rum, die Wanderer sind unterwegs und alles, und habe ich mir gedacht, ja, und wo fahren wir hin? Wir fahren in Gottesdienst. Und dann nicht mal in so ein altes Backsteingebäude, wo es wenigstens noch kühl ist, gell? Aber ja, wirklich einfach euren Dank. Bei mir geht's um Jesaja. Kurze Einführung in den Jesaja, und ich habe mir hier zwei Stichpunkte aufgeschrieben, aber ich lese es einfach mal hier in der Bibel direkt raus, was bei mir vorne hin steht. Der Jesaja ist der König des alttestamentlichen Propheten. Wenn wir die gewaltige Schau von Gott, die Macht der Sprache, die Schönheit des Ausdrucks und die geistliche Tiefe seines Buches berücksichtigen. Gleichzeitig ist er aber auch der Evangelist unter ihnen. Das Buch des Propheten Jesaja wird deshalb von vielen als das bedeutendste Buch des Alten Testaments angesehen. Jesaja lebte in einer turbulenten Zeit, sah Reiche kommen und gehen, erlebte das Getöse eines weltweiten Umbruchs und hielt in einfachem Glauben fest an seinem Gott. Von allen prophetischen Büchern weist dieses Buch wohl am deutlichsten auf Jesus Christus als den Welterlöser hin. Der Prophet wirkte etwa von 750 vor Christus an bis in die Zeit des Königs Hiskias. Nach jüdischer Überlieferung soll er unter Manasse den Märtyrertod gestorben sein. Demnach verkündigte er mehr als 60 Jahre lang Gottes Gerechtigkeit, warnte vor seinem Gericht und tröstete sein Volk. Interessant finde ich auch noch die Aufteilung vom Buch Jesaja. Jemand, der sich historisch gern beschäftigt und die das gern hört. Jesaja hat 66 Kapitel. Auch die ganze Bibel besteht aus 66 Büchern. Und das Alte Testament hat 39 Kapitel und demzufolge hat das Alte Testament hat 39 und das Neue Testament 27, gibt 66. Und in der Hälfte sagt man auch vom Buch Jesaja, also im 39. 40. Kapitel, wird Prophetie über den Johannes gesprochen. Also ist wieder eine Deutung, eine Prophetie eigentlich für das erste Buch im Neuen Testament, wo ja auch vom Johannes gesprochen wird, den Weg Jesu bereitet. Und dann das letzte Buch, 66, da spricht der Jesaja dann viel prophetisch auch über die Zukunft, über das Werdende, über den neuen Himmel. Und es ist in der Bibel ja auch in das letzte Buch, die Offenbarung, wo viel drüber gesprochen wird. So, das zur Einleitung. Jesaja 6, Vers 1 bis 13. Lass uns das mal lesen. Und danach möchte ich euch einen kurzen Film zeigen, der euch vielleicht etwas wachrüttelt. Es soll darum gehen, in Jesaja 6 sind die Verse, die jedem eigentlich bekannt sind, in Vers 8, wo steht, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Und der Jesaja sagt, ich bin bereit, sende mich. Also es geht in einer Art und Weise auch ums Senden, ums Gehen. In dieser Predigt und der Film ist eben auch in, das seht ihr Ausschnitte von unserem Leben, von Äthiopien und das soll euch ein bisschen Inputs geben. Aber ich lese gerne mal vor. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hoch aufragenden Thron. Die Säume seines Gewandes füllten den ganzen Tempel aus. Umgeben war er von Seraphim, majestätischen Wesen. Jedes von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte es sein Gesicht, mit 2 seine Beine und mit 2 flog es. Eines rief dem anderen zu, heilig, heilig, heilig ist Jahwe, der allmächtige Gott. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Von ihrem Rufen erbebten die Fundamente der Tempeltore und das ganze Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da rief ich, wehe mir, ich bin verloren, ich habe den König gesehen, Jahwe, den allmächtigen Gott. Und ich habe doch besudelte Lippen und wohne in einem Volk, das durch seine Worte genauso besudelt ist. Da kam einer der Seraphim zu mir geflogen. Er hatte mit einer Zange eine glühende Kohle vom Altar genommen und berührte damit meinen Mund. Er sagte, die Glut hat deine Lippen berührt, jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist gesühnt. Dann hörte ich die Stimme des Herrn. Er fragte, wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Da sagte ich, ich bin bereit, sende mich. Und er sprach zu mir, geh und sag diesem Volk, hören sollt ihr hören, aber nichts verstehen. Sehen sollt ihr sehen, aber nichts erkennen. Verstocke das Herz dieses Volkes und verstopfe seine Ohren. Verkleb ihm die Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört, damit sein Herz nicht einsichtig wird, sich nicht bekehrt und sich so Heilung verschafft. Da fragte ich, wie lang soll das gehen, Herr? Bis die Städte öde und unbewohnt sind, erwidert er, bis die Häuser ohne Menschen und die Felder zur Wüste geworden sind. Jahwe treibt die Menschen weit weg. Das Land wird leer und verlassen sein. Und wenn noch ein Zehntel darin übrig ist, wird euch das auch noch niedergebrannt. Es wird sein wie bei einer Eiche oder einer Terebinthe, wo beim Fällen ein Stumpf übrig bleibt. Ein heiliger Same ist dieser Stumpf. Du kannst mal den Film abspielen. Ich denke, es soll ein bisschen unser Herz widerspiegeln, der Video. Es ist nicht immer leicht zu sagen, take all of me. Und ich will auch nicht, dass auch den Bibelvers, den ich gelesen habe und den Video, den ihr gesehen habt, dass es eine entmutigende Predigt sein soll. Und bitte euch, dass ihr zum Ende bleibt, weil da geht's dann weiter auch zum Schluss. Und deswegen sind diese Bibelverse, ihr habt gesehen, das Volk, das im Finstern wandelt, es sieht ein großes Licht. Und das, was wir sehen, die Frucht, die bleibt, die geht auf. Fragt mal einen Bauern. Hier in der Stadt ist es vielleicht ein wenig schwierig, aber draußen auf dem Land, dann beschweren sie sich auch, es regnet so artig, die Sonne scheint, jetzt ist es wieder zu heiß, wir brauchen wieder Wasser. Wer schenkt den Wachstum? Wer schenkt ihn? Das sind nicht wir. Gott ist es. Und es ist alles an ihm gelegen. Ich meine, draußen in Äthiopien, wenn wir da in Buschdörfer fliegen und die wirklich mit dem Ochsen noch und dem Pflug da ihr Feld bestellen in diesen hügeligen Gegenden, es ist unglaublich. Aber da wird das Wort Gottes im Alten Testament wird noch ein bisschen lebendiger, wenn man sieht, mit welcher Knochenarbeit die das machen. Dann säen sie aus und hoffen, dass sie bis zum Ende des Jahres dass wirklich auch die Frucht aufgeht, von denen sie leben. Und wir haben einen Missionar unterstützt, der ist Äthiopier sogar. Der hat dann auch in diesem Dorf gelebt, hat im Prinzip genau wie wir auch eine neue Sprache lernen müssen, eine neue Kultur kennenlernen müssen. Und hat dort mit seiner Familie gelebt. Die Frau ist sogar dort schwanger geworden, hat das Kind zur Welt gebracht, wie die Leute dort in dem Tada-Dorf eben auch. Und er hat die Sprache gelernt. Und er hat angefangen, sich nicht zu bedienen zu lassen von den Leuten vor Ort, sondern den Menschen zu dienen. Er hat den Pflug in die Hand genommen, genauso wie die Leute dort, und hat den Samen ausgestreut, hat Mais ausgesät und hat in praktischen Art und Weise den Menschen dort auch in der Art und Weise ein Vorbild gewesen, wie er mit seinem Leben umgeht. Und wir hatten genau aus dem gleichen Dorf, wo der Missionar herkam, noch einen, den wir ins gleiche Dorf geflogen haben, ein paar Minuten Flugzeit entfernt. Und der ist hingegangen und hat sich bedienen lassen. Er hat gesagt, ich bin der Missionar, ihr müsst mir was tun, ihr müsst mich versorgen. Den haben wir von drei verschiedene Orte gebracht und immer wieder die gleiche Reaktion. Bis wir dann gesagt haben, okay, bevor es noch den Berg runtergeht, du musst rausgehen. Und er trauert dem immer wieder nach und sagt, wenn wir dort gelandet sind, in seinem Dorf, also in seiner Stadt, wo er gewohnt hat, darf ich wieder gehen? Aber es ist die Herzenshaltung auch, wie wir mit Situationen und Sachen umgehen. Und unsere Worte, die müssen mehr sprechen wie unsere Taten. Und wenn wir uns jetzt Jesaja anschauen, wenn wir Jesaja betrachten, dann sehen wir auch, dass er hier in den ersten Versen sehen wir, wie Jesaja eine Begegnung mit Gott hatte, oder? Wir sehen, wie er den Thron Gottes gesehen hat, wie Seraphime die Gegenwart erfüllt haben. Und vieles ist einfach hier symbolisch, vielleicht wissen manche das nicht, aber dass der Raum zum Beispiel von Rauch erfüllt wurde oder eine glühende Kohle genommen hat. Die Bibel verwendet oft einfach auch Symbole, was auch bei den Juden in ihrer Kultur sehr verankert ist. Rauch ist oft auch ein Zeichen von der Gegenwart und Herrlichkeit Gottes. Die Kohle ist ein Zeichen von Reinigung, von, ich weiß nicht, wer bei euch letzter Zeit gegrillt hat oder so, aber wenn ihr in diese Glut reinschaut, wenn ihr diese Hitze sieht, das ist, man sieht von der dreckigen Kohle nichts mehr. Von dem Staub. Es ist klar, es ist rein, es ist heilig. Es ist einfach auch hier, dass der Jesaja von seiner Schuld, von seinen Sünden irgendwie überführt wurde, gereinigt wurde. Was war der Auftrag des Propheten? Und das ist was mir ziemlich nachgegangen ist, weil das Erste, das kennt man ja immer alles eigentlich, also mir war es immer bewusst, aber die nächsten Verse. Was war dem Jesaja sein Auftrag? Wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Gott sucht nach Leuten, die er senden kann. Er will, dass jemand geht. Gott fragt hier in dem Vers 8, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Wir sagen doch immer, Gott ist allwissend. Gott ist doch der Herr da oben, der alles in Kontrolle hat. Warum lässt er solche Dinge zu in unserem Leben, die hier momentan geschehen? Gott ist doch derjenige, der alles kontrolliert, der alles unter Kontrolle hat. So kennen wir doch Gott, oder? Und hier fragt Gott den Jesaja, der fragt also, wen soll ich denn jetzt senden? Mein Gott, wüsste das doch. Warum wundert sich Gott über etwas? Aber Gott fragt nach Personen. Er will die Welt erreichen und möchte willige Menschen dazu. Es ist nicht, weil Gott nicht weiß, wer die Menschen sind und warum er die Menschen oder wen er von den Menschen senden soll, sondern Gott wartet auf die bereiten Herzen, die bereitwillig sind zu gehen und die bereitwillig sind, ihm zu folgen. Komisch, dass Gott, der so majestätisch, souverän und voller Kraft ist, nach Freiwilligen fragt. Er hätte doch auch Roboter machen können, die seinen Auftrag ausführen oder die Engel befehlen, seinen Willen zu tun. Aber Gott möchte willige, ergebene Diener. Wartest du, dass Gott dich dazu zwingt, ihm zu dienen? Er wartet auf Freiwillige. Und sehen wir uns die ersten Blätter der Bibel an. Im 1. Mose, wo Gott Himmel und Erde erschafft und die ganzen Tiere und die Pflanzen, und dann erschafft er den Menschen und setzt die da in den perfekten Garten, so wird man es jetzt hier sehen von unserer Sicht aus, und gibt aber dem Menschen auch einen Auftrag. Er gibt den Menschen nett und sagt, pass auf, hier ist die Linie von hier nach da, da dürft ihr euch bewegen, alles andere, da dürft ihr nicht drüber. Sondern er hat uns komplette Freiheit gelassen. Er hat uns den Garten übergeben, dem Menschen. Aber er hat auch eine kleine Entscheidungsmöglichkeit uns überlassen. Und das waren diese zwei Bäume. Den Baum von des Guten und Bösen, den sollten wir nicht, keine Frucht davon nehmen. Und so hatte Adam und Eva hatten die Möglichkeit, alles zu nutzen. Und vielleicht sind sie mal ganz außen rum gelaufen. Und wenn der Baum da im Mitten stand, dann war der ganz weit weg. Und irgendwann wurde es halt vielleicht langweilig und dann sind sie immer näher an den Baum, immer näher an den Baum. Und ich sage, ja, vielleicht ist der doch nicht schlecht. Aber der Mensch hatte die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Warum hat Gott es gemacht? Warum hat Gott diesen verfluchten Baum da in den Garten gesetzt? Habt ihr euch das manchmal gefragt? Aber Gott will, dass wir ihm freiwillig dienen. Und ich kann es jetzt wo ich Papa bin und der Joel mit seinen 4 Jahren, wenn das Kind von sich aus zu dir rennt und dich umarmt, dir einen Kuss gibt und sagt, Papa, ich hab dich lieb, ist doch ganz was anders, weil das mache ich auch mal, komm Joel, jetzt knuddel mich mal, dann kommt er auch her und knuddel einen. Aber wenn er von sich aus kommt, wenn er von sich aus diesen Schritt tut, das erfüllt, also mir geht's so, erfüllt mich das mehr, wie wenn er wenn ich ihm sage, er soll kommen. Und ich denke, in die Sache können wir das natürlich auch parallel stellen zu Gott. Wenn wir ihm freiwillig, bereitwillig sagen, hier bin ich, mein Leben, ich geb's dir, und wir ihm dienen, dann ist es Gottes Wunsch. Und ich habe es letztes Jahr auch ein bisschen erzählt, ist, dass eigentlich sind wir Menschen die allereinzigsten Kreaturen, die Gott geschaffen hat, die seinen Auftrag ausführen können. Klar, im Alten Testament hat er mal einen Esel genommen, gell, der dem Biliam da, die in Schranken gewiesen hat. Aber wir sind die allereinzigsten Lebewesen, die seinen Auftrag hier auf dieser Erde ausführen können. Das können nicht die Engel machen, sondern das sind wir. Das bist du und das bin ich. Wen soll ich senden, fragt er. Bedeutet, dass der Missionar, der gläubige Arbeiter oder Zeuge Jesu ausgesendet ist. Das ist ein gottgewollter Auftrag. Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Bedeutet, dass der Missionar, gläubige Arbeiter oder Zeuge Jesu auch sich entscheiden muss zu gehen. Ich habe das extra noch mit hinzugefügt, weil es heißt ja immer Missionar. Ach ja, Missionar, das sind die ganz weit draußen. Das sind diejenigen, die nichts erbern, sondern ihr Geld von der Kirche kriegen. Und die sonst eigentlich, bis auf, dass sie in einem anderen Land leben, halt die Götter sind, die man wegen verehren kann. Und die das Große vollbringen, oder? Nee. Gut. Amen dazu. Deswegen sage ich, der gläubige Arbeiter, jeder, der Jesus Christus in seinem Herzen hat, oder der Zeuge Jesu, ist ausgesendet von Gott. Wir sehen auch in diesem kleinen Vers, da steckt wirklich viel drinnen, sehen wir auch, dass es eine Zusammenarbeit ist. Gott fragt ja, wen soll ich senden? Und dann sagt er plötzlich, wer soll unser Bote sein? Gott sendet die Menschen, aber es ist eine Zusammenarbeit und ein Zusammenhang von der Dreieinigkeit. Jesus, Gott und der Heilige Geist, das sind diejenigen, die fragen, wer will unser Bote sein? Deswegen hat ja Jesus hat ja auch auf der Erde gelebt, die 3 Jahre, und wie er dann gegangen ist von seinen Jüngern, dann hat er gesagt, oh, und tschüss, jetzt tut halt mal das verbreiten, sondern er hat seinen Heiligen Geist gesendet, der uns in alle Wahrheit lehrt. Das nur so nebenbei. Wer sendet hier? Ich oder uns? Zweitens geht es weiter in dem Vers. Hier bin ich, sende mich. Und wenn wir das sehen in den Anfangsverse, wo alles beschrieben wird, die Heiligkeit und Offenbarung und das alles, das sind einige Verse bis Vers 7, und dann fragt Gott, wen soll ich senden? Und sofort reagiert der Jesaja und sagt, hier bin ich, sende mich. Er reagiert sofort auf die Frage Gottes, und er wollte irgendwie doch die Antwort sein, in Gottes Hilflosigkeit, oder? Er hat gesehen, oh, Gott ist hilflos, der weiß nicht, wen er senden soll. Ja, ich bin hier. Ich werde jetzt die Welt retten. Ich werde jetzt das vollbringen, was Gott möchte. Was hat dies in Jesajas Herzen bewirkt? Erstens hat er das Herz, das in Gottes Gegenwart war. Er war in Gottes Gegenwart. Er hat eine besondere Nähe zu Gott gespürt. Er hat ein Herz, das seine eigene Sünde kannte. Er wusste, dass er ohne Gott nichts tun kann. Sehen wir hier in den Versen, wehe mir, Vers 5, ich bin verloren, ich habe den König gesehen, Jahwe, den allmächtigen Gott. Er hatte ein Herz, das die Not des Volkes kannte, die Notwendigkeit für Gottes Wort. Er hat gesehen, dass sein Volk Gottes, dass das Volk Gottes irgendwo doch nicht mehr in dem ist, wie Gott es haben will. Sie beten andere Götter an, sie sind irgendwie verloren. Das hat der Jesaja genauso gespürt, lesen wir hier. Und ich habe doch besudelte Lippen und wohne in einem Volk, das durch seine Worte genauso besudelt ist. Er hatte ein Herz, das die Not des Volkes kannte, die Notwendigkeit für Gottes Wort. Er hatte ein Herz, welches von Gottes reinigem Feuer berührt wurde. Und er hatte ein Herz, das Gottes Herz verstanden hat, welches die Völker zu erreichen wünscht. Das sind ein paar Punkte. Aber manche von uns können sich vielleicht dem gleichsetzen. Hatten wir eine Offenbarung Gottes? Hatten wir irgendwas Spezielles mit Gott erlebt? Haben wir das irgendwie gespürt, dass mein Nachbar Jesus Christus braucht und ich eigentlich hilflos bin? Ich kann ihm doch nichts tun. Ich weiß nicht, wie ich ihm begegnen kann. Oder meinem Arbeitskollegen. Oder malt euch aus, wenn sicher kommt euch jemand in den Sinn. Kann ich das denn so leben, anders wie mein Nachbar? Er hat es verstanden, dass die Menschen und die Völker von Jesus erreicht werden müssen. Sende mich, sagte Jesaja. Das bedeutet eine Hingegebenheit zu Gott in vollen Dienst. Oft tut sich's leicht, wenn wir ein Team haben hier, die uns vorsingen, die uns noch anspornen und sagen, jetzt steht mal auf und jetzt singt doch das mal und jetzt singt mal nur ihr und proklamiert das Wort Gottes, was wir hier an der Leinwand stehen haben. Dann tut es uns leid, aber wenn wir dann auch manchmal alleine sind, fällt es uns vielleicht schwer. Es ist eine Hingegebenheit zu Gott in vollem Dienst. Jesaja sagt nicht, hier bin ich werde mal gehen und mal sehen, sondern Jesaja würde auch nicht gehen, wenn er nicht gewusst hätte, dass er von Gott gesandt ist. Also es steckt auch was anderes in dem Vers drinnen. Wenn Gott schon fragt, wen soll ich senden, dann ist er der Jesaja im Prinzip eine Antwort auf Gottes Frage. Also ist er gesendet. Viele sind vielleicht schnell bereit zu sagen, hier bin ich, ich werde gehen, aber warten nicht auf den Herrn, der sie auch sendet. Ich habe noch zweitens überschrieben, was ist seine und Gottes Mission? Weil wenn wir jetzt dann weiterlesen in den Versen, dann ist ja vielleicht der Auftrag, den der Jesaja hatte, ich weiß nicht, inwieweit ihr es verstanden habt, aber ist ja eigentlich der Auftrag vom Jesaja nicht so, wie wir es uns vorstellen können oder würden. Er sprach zu mir, geh. Sofort hat Gott gesagt, geh und sag diesem Volk. Wenn wir also bereitwillig sind und sagen, hier bin ich, sende mich, sollten wir auch davon ausgehen, dass er sagt, geh. Ich denke, manchmal warten wir auf Wunder und auf Zeichen von Gott, aber ich denke, manchmal spricht er ganz klar zu uns. Wir wollen es bloß nicht wahrhaben oder wollen nicht wahrnehmen, weil es könnte ja eine schwere Aufgabe sein. Ich sehe ein bisschen Schmunzeln, ja. Ich habe diese Bibelstelle ausgewählt, weil sie in mein Leben gesprochen hat, weil sie mich berührt hat. Ich war eine Zeit lang, habe ich gedacht, habe ich denn eine Berufung? Ich war nicht derjenige, der von Kind auf irgendwie gemerkt hat, Mission, das ist deine Aufgabe. Weil, oder dass ein Engel vom Himmel gekommen ist und hat gesagt, pass auf, geh hier und dahin. Ich habe immer gedacht, man braucht es, um eine Berufung zu haben. Aber hier sehen wir auch klipp und klar, es gibt andere Berufungen, wo Gott sagt, bist du bereit zu gehen? Und ich denke, diese Aussage geht an uns allen. Weil wenn wir jetzt ins Neue Testament gehen, wo wir ja manche dann mehr verehren und sagen, das Neue Testament ist das, was heutzutage zu sprechen hat, dann sehen wir ja in Matthäus, ne, was ich nicht falsch sage, gibt es nämlich einen Besendungsbefehl. Ja, das letzte Kapitel. Da sitzt der richtige Missionar. Da trat Jesus auf sie zu und sagte, in Vers 18, genau 28, 18, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Damit sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Also, Matthäus 28, folgende Situation. Jesus ist gestorben, wie es vorausgesagt hat. Jesus ist wieder auferstanden in seinem neuen Leib. Jesus hat sich mit seinen Jüngern getroffen. Nach seiner Auferstehung, da finde ich die beste Situation, wo er dann am Strand steht und Fische grillt für die Jünger. Das ist meine Lieblingssituation. Aber er gibt ihnen einen ganz klaren Auftrag. Er sagt, geht hin. Und wie viele von den Jüngern sind dann im Prinzip auch hinaus in die weite Welt gegangen, wo wir denken, das ist die Aufgabe vom Missionar? Sind eigentlich nicht viele, aber der Auftrag ging an die Jünger. Und die Jünger haben ihren Missionsdienst in erster Linie auch in ihrem Umfeld, in ihrem Heimatgegend gemacht. Weil der Paulus ist ja dann eigentlich schlussendlich derjenige, der nicht dabei stand, aber der ist ja dann gegangen und ist in alle Welt nach Europa und so weiter und hat da das Evangelium hingebracht. Also der Sendungsbefehl, der geht nicht nur an diese kleine Schar von Jüngern, von 11 Leuten, sondern die hat sich von da weitergezogen und immer weitergezogen und ist auch heute noch aktuell. So viel zum Neuen Testament. Er sagt, geh. Also können wir auch davon ausgehen, dass er sagt, dann hopp jetzt los, du hast doch gesagt, du bist hier. Ich will gehen. Er mag sagen, geh und diene mir hier. Er mag sagen, geh und diene mir dort. Er mag auch sagen, geh und bereite dich auf einen zukünftigen Dienst vor. Aber Gott hat immer ein Geh für uns. Wenn er dieses bereitwillige Herz sieht, dann hat Gott für uns einen Auftrag und sendet uns. Jetzt gehen wir aber mal zu dem Eingemachten hier. Geh und sage diesem Volk, hören sollt ihr, aber nichts verstehen. Sehen sollt ihr sehen, aber nichts erkennen. Könnt ihr euch das ausmalen? Also wenn mir so die Bibelstelle vorlese und je öfter ich sie lese, kann ich es mir so richtig vorstellen. Also, wenn ich es jetzt mit meinem Leben verbinde, dann sieht man hier die große Offenbarung Gottes, wie heilig und wie rein Gott ist. Dann sieht man sich selber mit seiner Schuld, dass man doch eigentlich unmöglich irgendwas tun kann für Gott, weil man ja so winzig ist. Und dann kommt Gott und berührt einen, gibt einen Mut. Er nimmt das Wort Gottes und es baut dich auf, es stärkt dich gerade. Und dann siehst du auch, ach ja, die anderen sind ja auch schlecht. Ja, wie kann ich denen das Wort Gottes, was ich jetzt gerade erlebt habe, wie kann ich es ihnen mitteilen? Und dann hört man, ach ja, und Gott braucht einen hier und da ist noch Aufgabe und hier muss noch was gemacht werden. Also Gott sende mich, ich gehe jetzt. Und dann spricht vielleicht Gott zu dir persönlich oder du spürst es irgendwie oder die Situationen fügen sich so, dass du merkst, das ist deine Richtung und kopierst vielleicht einen anderen Missionar oder einen anderen Pastor oder jemand anders, der zu hundert von tausenden Leuten spricht und predigt und einfach nur das Evangelium und es geschehen Zeichen und Wunder und Leute werden heil und wir finden Jesus und alles. Und bei dir tut sich gar nichts. Deinen Kollegen, wo du immer schön am Frühstück deine Hände gefalten hast und auch deinen Kopf gebeugt hast, weil man das ja immer so macht und alle Kollegen waren außenrum und haben immer geguckt und nach dem 10. Mal machen sie es halt nimmer. Aber nie haben sie dich irgendwie gefragt oder in der Zeit, wo du da gearbeitet hast, hat sich keiner bekehrt. Und ja, was ist dein Auftrag? So geht's mir. Und der Jesaja hatte auch einen interessanten Auftrag. Er sollte zum Volk Gottes gehen und zu denen sprechen, zu denen predigen, zu denen reden und verursacht eigentlich das Gegenteil, was wir uns vorstellen würden. Gell? Als Pastor wünscht man sich doch eine Riesengemeinde, jeden Sonntag, Übergabegebet, 5 Hände diesen Sonntag, nächsten Sonntag, nur 2 Hände, Mist, meine Predigt war schlecht, oder? Wir wünschen uns so einen Erfolg. In einer Art und Weise sind wir so erfolgsorientiert. Und der Jesaja sagt plötzlich, ich kriege plötzlich den Auftrag, klipp und klar, okay, Gott sagt, geh, Jesaja sagt, okay, ich gehe, und dann legt er gleich los, der Gott, und sagt, also predige dieses, aber das Volk wird sich im Prinzip nicht bekehren. Das Volk wird nicht auf dein Reden hören. Das Volk wird im Prinzip nicht das tun, was du ihnen predigst. Ich weiß nicht, wer von euch so einen Auftrag genial findet. Ja? Harald, hier bitte, mach weiter. Ja, aber das soll auch ja eine Ermutigung sein für uns. Wenn du das schon kennst, Harald, und wenn ich es auch schon sehe in meinem Leben, dann soll es für euch, die in der Situation steckt und es vielleicht auch gerade erlebt, eine Ermutigung sein. Weil bei diesem Auftrag, schaut euch den Auftrag an, da ist das Volk nicht zufrieden, da ist der Jesaja vielleicht nicht zufrieden, aber wer ist zufrieden? Gott ist zufrieden, weil er endlich jemand gefunden hat, der diese, muss ich vielleicht vorsichtig sein mit dem Ausdruck, der diesen komischen Auftrag ausführt, wo eigentlich alles noch schlimmer macht. Gott war zufrieden mit dem Auftraggeber, mit demjenigen, der sich bereit erklärt hat. Damit sie nicht einsichtig wird, damit sein Herz nicht einsichtig wird, dem Volk sein Herz, sich nicht bekehrt und sich so Heilung verschafft. Da steckt auch wieder viel drinnen. Das Herz ist das, was Veränderung schafft. Das Herz, wenn einsichtig wird, können wir uns Heilung verschaffen. Dieser Satz zeigt uns, was das Wort Gottes erreichen kann, wenn es mit offenem Herzen, offenen Ohren und Augen angenommen wird. Es bringt uns zurück und bringt Heilung in unser Leben. Wenn du unter dem Wort Gottes bist und diese Dinge nicht passieren, frag Gott, dass er mit deinen Augen, Ohren und Herzen arbeitet. Warum ich davon ausgehe, dass der Jesaja nicht so glücklich war über seinen Dienst oder seinen Auftrag war, weil ich sehe in Vers 11, nachdem Gott den Auftrag gegeben hat, hier geh, sag diesem Volk, sagt der Jesaja, wie lange soll ich das tun, Herr? Wie lang willst du, dass ich das eigentlich mache, dass die Leute da eigentlich stinksauer auf mich werden, wenn ich rede? Ich finde, es ist eine logische Antwort, und die der Jesaja da bringt. Und ich finde es auch wieder sehr einfach, wie Gott mit solchen Situationen vorgeht, mit einer Berufung vorgeht. Wir dürfen offen und ehrlich vor ihm treten. Wir dürfen mit ihm reden. Wir dürfen ihn Fragen stellen. Und ob Gott dann gleich antwortet, habe ich erlebt, hat er oft nicht. Und was ich aber sicher bin, ist, dass Gott uns nie mehr zutraut, wie das, nie mehr auflastet, was er uns zutraut. Und Und so ist es eigentlich, dass wir auch daraus wirklich wahr sehen können, dass auch der Jesaja, wenn er diese Frage stellt, diese Frage berechtigt ist. Man denkt sich vielleicht, ja, wo ist denn das jetzt christlich, wenn er so eine Frage stellt? Weil schließlich darf man ja nicht mit Gott ins Widergespräch gehen. Gott ist ja der Gott, der alles weiß. Also warum soll ich mit ihm argumentieren? Und das kopieren wir vielleicht auch auf unsere Erziehung, auf unsere Eltern, auf unseren Vater zurück. Aber Gott ist anders. Er reagiert hier auf den Jesaja. Sofort. Er reagiert. Jesaja hat die Frage, wie lang soll es gehen? Okay. Jetzt kommen die Hoffnungsschimmer, gell? Bis die Städte öde und unbewohnt sind. Bis die Häuser ohne Menschen und die Felder zur Wüste geworden sind. Jahwe treibt die Menschen weit weg. Das Land wird leer und verlassen sein. Wo ist hier was von einem gütigen Gott, von einem liebenden Gott die Rede in den Versen? Aber ich denke, wir müssen den kompletten Zusammenhang nehmen aus Jesaja, aus dem Alten Testament. Das Volk Gottes war ein auserwähltes Volk von Gott, richtig? Wir sind auch auserwählte Menschen, weil Gott dich und mich liebt. Er hat dich und mich so sehr geliebt, dass er Jesus sogar geschickt hat, als das allereinzigste Opferlamm, das die Welt der Sünde getragen hat, das meine Schuld und Sünde getragen hat und deine Schuld und Sünde. Und den hat er geschickt und er hat sich kreuzigen lassen und musste für uns sterben. Das klingt auch brutal von Gott. Aber Gott, wie mir schon gesagt habe, Gott ist derjenige, der dieses überdimensionale Bild hat, wie er die Welt geschaffen hat, wie er uns geschaffen hat und den Plan, den er für unser Leben hat. Dass wir es oft nicht verstehen und vielleicht auch nie verstehen würden, warum Gott uns in manche Situationen bringt oder warum das alles so ist. Es gibt immer Fragen, die da sind. Aber ich denke, schlussendlich ist viel auch die Antwort, wenn man anfängt, Gott zu vertrauen. Es gibt viele Götter auf dieser Welt, die verehrt werden. Aber wo ist ein einziger Gott, der was geopfert hat und nicht Opfer erwartet? Steht ihr, was ich meine? Das ist der Unterschied von dem Gott, für den wir leben dürfen und anbeten dürfen. Und so sagt er auch hier, dass das Land verlassen ist, die Menschen weit weg. Und warum sagt er das? Weil das Volk Israel so viel mit Gott erlebt hat in ihrem Leben und sie sich doch abgewendet haben. Sie sind halt dann doch und haben andere Götter angebetet, was Gott nicht will. Und deswegen hat Gott gesagt, das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, um sie wieder zurückzubringen, ist, dass man einfach mal alles leer räumt, die Tafel abwischt, die Kreide wegwischt, dass alles wieder, früher waren sie grün, gell, mit Strichen drin, heute sind sie schwarz oder Beamer oder weiß, dass die einfach gewaschen wird und wieder was Neues aufgeschrieben wird. Weil wir lesen hier so viel von Verderben, wir lesen hier so viel von Verlassensein und dann sagt er sogar, und noch wenn ein Zehntel darin übrig ist, ein zehnter Teil, wird auch das noch niedergebrannt. Es wird sein wie bei einer Eiche oder einer Terebinthe, wo beim Fällen ein Stumpf übrig bleibt. Also im Prinzip alles eben. Und ich stelle mir gerade ein Bild vor. In Äthiopien gibt es auch sehr heiße Regionen und Gegenden. Es ist sehr nahe auch zum Äquator. Das heißt, die Sonne kommt direkt über deinen Kopf drüber und verbrennt dich. Also es ist richtig heiß. Und da gibt es nicht sehr viele hohe Bäume, wie wir sie kennen, vom Frankenwald und Fichtenwald und so hoch, sondern es gibt niedrige Bäume, die einen ganz breiten Baumkrone haben. Und das ist so eine Terebinthe. Die Terebinthe, die haben oft sogar 7 Meter Durchmesser gehabt. Und in Äthiopien haben wir das oft gesehen, in der Tageshitze, wenn wir im Auto gefahren sind, Fenster offen, Wärme durch, dass ein wenig Luft reinkommt, hast du dann in der Ferne gesehen, wo diese großen Bäume sind und unten drunter waren Menschen, waren Tiere, die sich einfach den Schatten gesucht haben. Und selbst das war alles abgemäht. Ich habe gerade so dieses Bild, vielleicht nicht so, muss ich mal ein Foto mitbringen, wie ich es mir vorstelle. Einfach Wüste, heiß. Und man sieht noch das Bild, wo diese einzelnen Bäume da waren und die Menschen, vielleicht noch eine Strohhütte unter einem Baum und die Tiere unten drunter und finden da gerade noch ein bisschen grünes Gras, was sie essen können. Und plötzlich von jetzt auf gleich ist alles abgemäht. Und dann ist dieses ganze Bild eigentlich dem Horizont gleich gemacht. So kann man sich's vorstellen. Es gibt keine Häuser mehr, es gibt keine Bäume mehr, wo die Leute einen Schatten finden. Dann würden natürlich die Leute auch weggehen, ist ja klar, weil die dann in der Tageshitze dann keinen Schutz mehr finden. Und so kann man sich das vorstellen. Aber jetzt gucken wir mal den allerletzten Teil an. Wir machen alles den Erdboden gleich. Die Bäume werden umgesägt, dass nur noch ein Stumpf übrig bleibt. Für uns sieht es aus, wie wenn da, also da wird nichts mehr. Das ist vorbei. Und hier steht, ein heiliger Same ist dieser Stumpf. Wir haben vorhin schon vom Säen und vom Ernten geredet, dass wir auch oft drauf warten, auf die Bauern auch darauf warten, dass der Regen kommt und dass es Frucht bringt. Und dann sehen wir immer die Samenkörner, die reinfallen und zugemacht werden, wenn drauf regnet. Und dann kommt ähnlich ein kleiner grüner Spross, der aufgeht. Und wenn ihr schon mal an Baum vielleicht umgemacht habt, dann kann es auch oft vorkommen, dass dieser Baumstumpf immer noch Leben in sich trägt und nach dem ersten Regenguss, nach einer Zeit dann auch ein kleiner Spross hochkommt. Also wenn wir uns das Bild wieder vorstellen, mit dieser Wüste, die dem Erdboden gleichgemacht ist, wo vorher diese ganzen Bäume standen, vielleicht ein Jahr später oder zwei Jahre später, sieht man plötzlich so Äste am Boden hochkommen, überall, wo früher ein großer Baum stand. Und es geht wieder auf, es bringt wieder Frucht, es kommt was Neues hervor. Und ich hatte interessanterweise ein Erlebnis mal gehabt in Äthiopien, und da gibt's so gute Mangos, die wirklich, also auch keine so, einfach lecker sind. Da habe ich gedacht, die gibt's immer nur zu einer bestimmten Zeit und bis man sie kriegt, das dauert immer so lang, oft sind die schnell weg. Und dann pflanzt du doch deinen eigenen Baum. Und hab dann im Internet recherchiert, wie man das macht und so, ist gar nicht so einfach, aber hat dann wirklich funktioniert, habe ihn eingepflanzt und der Baum ist dann nach anderthalb oder waren es zwei Jahre, gell? Kann man sagen, ist er richtig groß geworden, war so groß, hat sogar einen Nebenast schon rausgetrieben. Und ich sag, boah, also das dauert keine sechs Jahre, bis der Früchte trägt, das dauert vielleicht nur drei. Und war da richtig optimistisch dem Baum gegenüber, bis er eines Tages halt die Blätter runterhängen lassen hat. Also normalerweise die unteren machen es ja und fallen ab, aber das waren die obersten, das waren die frischesten Triebe auch. Da habe ich mir gedacht, komm, ihr Gärtner, du das mal wegen besser gießen oder nutzt mal anderes Wasser, aber irgendwie ist der Baum nimmer geworden. Ich dachte, na toll. Die anderen haben dann gesagt, das waren die Mäuse, die Wurzeln angefressen haben und ja, keine Ahnung, ich bin ja auch kein Mango-Spezialist. Und da habe ich gedacht, naja, bevor wir den jetzt rausrupfen und wegschmeißen, kann man es doch mal probieren, indem man einfach den Stamm absägt und vielleicht treibt er noch, weil mehr kann man ja nicht verlieren wie den Baum. Und dann habe ich es abgesägt, habe es oben ein wenig zugemacht und so. Und tatsächlich, nach der nächsten Regenzeit, sind sogar zwei Triebe rausgekommen. Also es funktioniert echt, die Bibel hat recht. Der Stumpf, ein Baumstumpf, kann ein Same sein. Und so hat der Jesaja, wir haben es am Anfang gelesen, ich glaube, der Jesaja hat 60 Jahre lang gedient, gell? Ja. Demnach verkündigte er mehr als 60 Jahre lang Gottes Gerechtigkeit, warnte vor seinem Gericht und tröstete sein Volk. Das gehört also auch dazu in so einer Situation. 60 Jahre. Hier in der Bibel überlesen wir das mit ein paar Versen. Vielleicht das Kapitel von seinem Leben, dem Jesaja sein Leben. Aber was sind 60 Jahre? 60 Jahre, da habe ich jetzt die Hälfte, ein bisschen über die Hälfte von den 60 Jahren. Und was ist doch passiert, wenn man jetzt sieht, 60 Jahre sowas predigen und 60 Jahre eigentlich Unruhe stiften. Aber er hat trotzdem Gottes Gericht davor gewarnt und hat auch sein Volk getröstet. Also es waren auch welche dabei, die es angenommen haben. Und wenn wir die weiteren Verse da lesen von Jesaja, wenn wir da weiter gucken, da war nicht alles hoffnungslos. Trost und Hoffnung für Zion. Jahwe hat mich verlassen, vergessen hat mich der Herr. Kann das denn sein? Fragt er sich. Und selbst wenn sie ihn vergessen könnte, die Frau, ihren Säugling, ich vergesse euch nie, spricht Gott, tröstend als Auferbauung dazu. Ich vergesse euch nie. In beide Handflächen habe ich dich eingraviert. Deine Mauern stehen immer vor mir. Schon eilen deine Söhne herbei
und die dich zerstört und verwüstet haben, ziehen davon. Blicke doch auf und schau dich um. Alle versammeln sich und kommen zu dir. Und wahr, so wahr ich lebe, spricht Jahwe, du wirst sie anlegen wie einen Schmuck, wirst dich mit ihnen schmücken wie eine Braut. Denn deine Trümmerstätten und Einöden, dein verwüstetes Land wird jetzt für seine Bewohner zu eng. Denn die dich vernichten wollen, sind weit weg. Ja, du warst kinderlos, doch bald sagen deine Kinder zu dir, uns wird es hier zu eng. Schaffe uns mehr Raum und Platz. Jesaja 49, wer es nachgucken will, 14 bis 20. Das hat der Jesaja auch gepredigt. Also, wenn ich das lese, dann ermutigt mich das. Wenn ich das lese, baut mich das auf. Wenn ich das lese, kriege ich Ermutigung fürs Leben. Und Gott gibt aber den Auftrag und sagt, sprich zu ihnen und sie werden es nicht sehen. Sie werden es nicht erkennen. Hat euch das auch ermutigt, das Wort? Dann können wir ja davon schließen, dass wir nicht diejenigen sind, die diese verstockten Herzen haben, diese verstockten Ohren. Ich danke Gott, dass er uns auch diese Möglichkeit gibt, das aufzunehmen und es auch umzusetzen. Und wenn es einfach runterwärts geht, dann können wir das Wort Gottes nehmen und können Ermutigung lesen. Und sucht euch vielleicht eine Bibelübersetzung, die nicht zu schwer ist zum Verstehen. Ich habe jahrelang die Lutherbibel gelesen und da ist alles Mögliche anmarkiert. Und jetzt, ohne Schleichwerbung zu machen, ich sage auch nicht, welche Übersetzung, könnt ihr nachher zu mir kommen, habe ich mir eine neue Übersetzung gekauft und ich lese plötzlich die Bibel ganz anders. Das macht richtig Spaß und nicht immer wieder, okay, nochmal von vorne, wie sind das zusammenhängen? Okay, warte mal, der ist das, kommt mit dem zusammen. Ja, aber wie man aufgewachsen ist, so liebt man es einfach, so hat man es einfach gern, aber es, ja, ich habe halt den Mut gehabt, ob es dann heiliger bin oder schlechter heilig oder ist mir egal, ich verstehe die Bibel besser. Ja, wenn du unter dem, genau, das habe ich gesagt hier. Der Auftrag von Jesaja war, predige, bis der Untergang kommt. Predige also auch, bis dieser Stumpf wieder zum Leben kommt. Auch wenn mir Jesajas Missionsdienst schwer war, war er doch nicht ohne Hoffnung. Die Zerstörung war groß. Stellen wir uns wieder das Bild vor, ganzen Häuser, Silhouetten, die Sonne im Hintergrund, die sie gerade untergeht, die ganzen Bäume, die Städte, die Häuser, wie sie alle glücklich sind, alles weggewischt. Man sieht nur noch Wüste, dem Erdboden gleichgemacht, dem Horizont gleichgemacht. Und doch, ich denke, da hat sich Jesaja vielleicht wirklich dran festgehalten, auch bei seiner Berufung, dass dieser Stumpf ein heiliger Same ist, der aufgehen wird. Er war nicht ohne Hoffnung, sein Auftrag. Er war nicht ohne Hoffnung. Und wenn wir es noch kurz zusammenfassen, von dem ich gerade erzählt habe. Gott fragt also nicht, weil er es nicht weiß, sondern weil er freiwillige Menschen sucht. Wenn wir bereitwillig sagen, sende mich, dann müssen wir auch davon ausgehen, dass Gott uns ernst nimmt. Gott aber bestimmt das Wann und Wo. Wir brauchen ein Geh. Manchmal mag sein Ruf dann nicht so sein, wie wir es wollen. Manchmal predigen wir und machen die Harmonie noch schlimmer. Wir reden immer, es wird immer geredet von Friede und Weltfriede und findest dein Inneres, oder wenn es deinem Inneren gut geht, dann ist ja die Harmonie da. Also ich denke, wir predigen schon manchmal was anderes. Nicht nach unserem Willen, sondern Gottes Wille soll erfüllt werden. Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Matthäus 29, 19 bis 20. Er hat gesagt, geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Wir gehen gern hin und erzählen ein wenig und hauen wieder ab. Aber das Jünger machen ist, glaube ich, eine richtig schwierige Aufgabe. Weil zu Jüngern machst du diejenigen, die nahe bei dir stehen. Zu Jüngern machst du diejenigen, die genau gucken, was du mit deinem Leben anstellst, wie du mit deinen Familien umgehst, wie du mit deinem Nachbarn umgehst, der ständig den Apfelgrübsen an deinen Garten schmeißt, der der guckt genau auf das drauf, wie du dich gibst. Ob das, was ich hier predige, das, was ich hier rede, auch in die Tat umsetze, ob ich mich daran halte. Und der Paulus sagt da mal ich weiß nicht genau, wo die Stelle ist, aber er sagt im Prinzip, wehe mir, wenn ich etwas predige und sage, was ich nicht selber irgendwie erlebt habe oder umgesetzt habe oder tue. Und da liegt eine ganz große Verantwortung auf unserem Leben. Und es mag schön sein, große Sprüche zu klopfen und gut zu reden, aber auch wie Gott, er ist derjenige, der auf unsere Taten achtet, das, was wir tun. Ja. Genau. Das war zu meiner Predigt. Ich danke dir fürs Zuhören.